kann man mit ganz einfachen Methoden sowohl in Coaching und Therapie als auch zu Hause die Verarbeitung von belastenden Situationen deutlich einfacher machen und auch mit schwierigen Emotionen deutlich besser umgehen. Meine heutige Gesprächspartnerin sagt, jawohl, das geht. Tanja Klein hat von der bewährten Therapiemethode EMDR gelernt und eine ganze Reihe von Interventionen entwickelt, die ähnlich funktionieren. Sie nennt das Ganze EMDR-ROW und wird uns heute vorstellen, was hat es damit auf sich. Wir sprechen erst einmal über EMDR an sich und dann über die Erweiterungen, die Tanja anbietet. Auch mit konkreten Beispielen und zum Ende hin gibt es eine kleine Übung, die du auch mitmachen kannst. Vorweg noch zwei Hinweise und ein Disclaimer. Erster Hinweis: Leider mussten wir kurzfristig das Aufnahmetool wechseln. Es gab ein paar technische Herausforderungen und darunter hat die Aufnahmequalität ein wenig gelitten. Ihr werdet das merken. Dennoch ist die Folge, glaube ich, gut zu hören. Zweiter Hinweis: Ihr habt gesehen, es gab gerade eine längere Pause im Ich-Stark-Podcast. Das hat keine grundsätzliche Bedeutung, sondern ich hatte gerade einen Umzug, ich hatte gerade eine kleine OP und da ist leider ganz schön viel liegen geblieben. Und jetzt freue ich mich aber sehr, die Dinge wieder anzupacken und freue mich auch auf viele weitere spannende Gespräche hier im Ich-Stark-Podcast. Dann der Disclaimer, die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer kennen ihn schon. Diese Folge auch heute ersetzt natürlich wieder mal keinen Arztbesuch, stellt keine individuelle Diagnose oder Therapieempfehlung dar. Alles, was wir hier erzählen und berichten, sind persönliche Erfahrungen und Einschätzungen, allgemeine Informationen, mit denen ihr machen könnt, was ihr wollt. Ihr tragt selbst die Verantwortung für euch und für eure psychische und körperliche Gesundheit und auch für das, was ihr möglicherweise aus diesem Podcast als Inspiration mitnehmt. Bei psychischen oder körperlichen Beschwerden sucht bitte eine Ärztin, einen Arzt, eine Therapeutin, einen Therapeuten auf und holt euch professionellen Rat. So, dann genug der Vorrede, ab in die Folge. Ich Stark, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich Stark. Heute mit Tanja Klein. Sie ist so vielseitig aufgestellt, dass es schwer ist, jetzt alles zu benennen, aber ich sag mal so viel. Sie ist unter anderem Coach, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Inhaberin der Akademie für Neurocoaching. Tanja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ich danke dir, Christian. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch mit dir heute.
Ich auch. Es geht nämlich auch um ein spannendes Thema, EMDR, und vor allen Dingen, wie du persönlich da nochmal ganz speziell unterwegs bist und da einige Tipps auch für Hörerinnen und Hörer zu Hause hast.
Ja.
Vorab aber, lass uns mal klären, woher kennen wir uns eigentlich? Wir haben uns ganz vor kurzem kennengelernt auf der Jahrestagung der DAJEB, meines Paarberaterverbands. Was ich da mache, ist ja nachvollziehbar. Ich habe da eine Fortbildung gemacht und Kolleginnen und Kollegen getroffen. Aber was hast du denn da gemacht?
Du, ich gebe zu, ich war so ein bisschen dual unterwegs. Auf der einen Seite wollte ich natürlich was lernen. Es gab spannende Fachbeiträge, die mich auch sehr interessieren für meine Arbeit, auch privat. Mhm. Auf der anderen Seite wollte ich gerne ein Gefühl bekommen für die Menschen, die in diesem Verband sind bei der DAJEB, weil ich persönlich bin ganz frisch dabei und ich habe die Ehre, in einem Jahr zu dem Thema EMDR und Depression in der Jahrestagung die Keynote zu halten. Und mir war das so wichtig, vorher mal zu spüren, wie sind denn diese Menschen da in Beratungsstellen? Weil ich bin immer noch umgeben von Coaches. Und es ist ja nochmal wirklich eine ganz andere Art von Menschengattung, wenn ich das mal so sagen darf. Und es war schön, einfach mal euch und deine Kolleginnen und Kollegen da kennenzulernen und einfach mal so ein bisschen den Alltag auch zu erfahren. Was macht ihr in den Beratungsstellen? Welche Bedürfnisse sind da, damit ich dann auch meinen Vortrag passend dazu gestalten kann?
Ja, also wirklich ungewöhnliches Engagement, schon ein Jahr vorher uns auch anzubieten, Fragen zu stellen, damit du deinen perfekten Vortrag sozusagen für uns halten kannst oder vielleicht nicht perfekt, aber den für uns gut passenden. Ich freue mich schon sehr drauf, denn EMDR und Depression klingt sehr vielversprechend.
Ja, ist es zum Glück auch. Und du wirst immer so, ich habe so schöne Fälle mitgebracht, wo man einfach sehen kann, dass es halt lebensrettend sein kann. Mhm. Und von daher ist mir das so ein Herzensanliegen, ganz, ganz vielen Menschen, die täglich wirklich Bedürfnisträger haben, die dringend Hilfe brauchen, denen diese Hilfe auch zu geben, weil es wissen einfach noch viel zu wenig, was EMDR überhaupt ist, wo es überall helfen kann. Und das ist so schön, wenn ich die Chance habe, dieses Wissen einfach weiterzugeben in wichtige Multiplikatoren wie dich und die anderen Kolleginnen und Kollegen.
Ich finde, im Gespräch mit dir immer springt für mich sofort der Funke der Leidenschaft über. Also du bist richtig mit Begeisterung dabei. Das finde ich wirklich faszinierend. Und genau, also insofern nehmen wir uns wirklich ein bisschen Zeit heute für dieses spannende Thema EMDR. Seit wann hast du denn Begeisterung für dieses Thema? Du warst ja vorher auch, sagen wir mal, nicht direkt im Coaching-Business.
Nee, also ich habe eine ganz andere Vita. Ich habe bin 16 Jahre bei der Deutschen Telekom AG in ganz vielen Bereichen gewesen. Also hochspannend. Ich habe IT-Konzepte gemacht, Marketing-Konzepte gemacht. Ich war an der Störungsannahme gesessen, habe Menschen mit Telefonproblemen helfen dürfen. Ich habe Schulungen abhalten dürfen und also ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Und als ich schwanger wurde, wusste ich, das, was ich gerade jetzt mache, das ist es nicht. Also das kann ich auf Dauer nicht länger machen. Ich war im Stab vom
Okay.
Vorstand und alles, was mich ausmachte, durfte ich dort nicht sein. Und dann habe ich gedacht, okay, du kennst ja vielleicht von Eckart von Hirschhausen das Pinguinprinzip, wo ich dachte, okay, also wenn du ein Pinguin bist, such dein Wasser und geh nicht in die Wüste und hab
Ach
mir,
ja, okay,
ne?
aha.
Habe ich mir einen Coach gesucht, was ich wusste damals noch gar nicht so genau, was das ist. Das war so 2005 und habe gesagt, also das, was ich tue, das ist es nicht. Und ich habe die Angst, wenn ich jetzt schwanger bin, dass ich verdumme zu Hause als Mutter, nur noch Stillbücher lese und ich möchte mich gerne weiterbilden in der Zeit. Ich weiß aber gar nicht, in welche Richtung. Und dann hat er mit mir 2 Stunden gearbeitet und sagte danach, du, also ganz ehrlich, am ehesten bist du auch Coach. Und ich so, was ist das überhaupt so genau? Und dann von Christopher Raul ein Buch durchgelesen, was mittlerweile auch in meiner Ausbildung immer noch auf der Literaturliste steht, um zu verstehen, was ist das? Wie grenzt sich das ab zur Beratung, zur Mediation, zur Therapie? Und dachte, wow, das ist ja schon immer das, was ich gemacht habe, Menschen zu helfen, aber ohne Tools. Ich konnte das nur so ein bisschen. Ich wollte aber. Und dann habe ich in der Schwangerschaft mit meiner Tochter Johanna, die erste Hälfte war sie bei mir im Bauch, die zweite auf dem Arm, diese Ausbildung zum systemischen Coach gemacht. Und
Okay.
ja, und von da an ging diese Leidenschaft, Menschen helfen zu können, die wurde immer größer. Und ich war schon 2 Jahre Coach, als ich dann eine andere Coaching-Methode kennengelernt habe, wo eben EMDR ein Bestandteil war. Und das war nochmal so ein Game Changer für mich, weil ich gemerkt habe, ich konnte vorher gefühlt zu 10% den Menschen helfen. Und plötzlich hatte ich da einen Hebel, dass ich würde mal sagen, zu 80, 90% Menschen in wenigen Sitzungen richtig große Baustellen aus dem Weg räumen konnte. Das war so faszinierend. Und von daher mache ich kaum mehr was anderes, seitdem ich das kennengelernt habe.
Das klingt wirklich beeindruckend. Und du hast dieses EMDR dann auch noch mal weiterentwickelt, so dass auch Menschen das für sich selbst sogar anwenden können und so, dass es eine ganze Bandbreite gibt, Methodik rund um EMDR. Da wollen wir später noch drauf kommen. Aber lass uns vielleicht als erstes dann mal klären, dieses EMDR, 4 Buchstaben. Wofür steht denn das überhaupt und was versteht man so allgemein darunter?
Also ich sage immer, das Schlimmste an EMDR ist dein Name, weil diese Abkürzung ist wirklich grauenvoll und ich erwarte von keinem meiner Klientinnen oder Klienten, dass sie diesen Namen sich behalten können. Es ist ein englischer Name und er steht für Eye Movement. Soweit kann man noch mitgehen, irgendwas mit Augen und Bewegung.
Okay, ja.
Und dann geht es weiter mit Desensitization und Reprocessing.
Ach du.
Genau, das ist genau der Punkt, wo ich wirklich dachte, oh Gott, muss es so ein Name sein? Und übersetzt auf Deutsch heißt es Desensibilisierung und Aufarbeitung durch Augenbewegungen. Hat den Hintergrund, es wurde halt als erstes entdeckt, dass wenn man die Augen von links nach rechts und hin und her macht, dass da bestimmte Gehirnbereiche angesprochen werden, an die man sonst eigentlich nicht kommt, wenn man nur gesprächstherapeutisch arbeitet. Und deswegen hat diese Methodik diesen Namen Eye Movement am Anfang. Mittlerweile, du hast es gerade schon angesprochen, habe ich an die 60 verschiedene Wege gefunden, wie man es noch machen kann, weil alles, was wir brauchen, sind gezielte Links-Rechts-Impulse über den Körper verteilt.
Okay.
Aber das war halt der Ursprung, 1980 rum.
Okay, also 60 weitere Methoden, das klingt schon mal sehr spannend.
Ja.
Also, viele haben vielleicht schon mal irgendwo so ein Video gesehen, wo ein Therapeut, eine Therapeutin mit dem Arm immer so waagerecht hin und her geht und der Patient, die Patientin schaut die ganze Zeit immer diesen Fingern dann hinterher. Und das ist im Grunde genau dieses EMDR. Also, ich bewege die Augen und im Rahmen dessen passiert noch was anderes und dadurch kann ich irgendwie was verarbeiten.
Ja, also du musst dir wirklich vorstellen, Menschen, die schwerst traumatisiert sind, können nach 2, 3 Sitzungen mit EMDR oft wieder ein ganz normales Leben führen. Und ich bin da immer wieder so erstaunt, weil es sieht ja von außen verrückt aus. Ich sage immer, das ist, was ich hier tue, ist für jeden Außenstehenden seltsam, aber
Ja, also wenn wir das als Video sehen würden von irgendeinem Guru in irgendeinem wilden Stamm im Dschungel oder so, würden wir sagen, der hat es ja nicht mehr alle, ne?
absolut. Absolut. Und darum sage ich eben in meiner Ausbildung, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man seinen Kunden und Kundinnen erklärt, was steckt denn da dahinter, dass das wissenschaftlich gut untersucht ist, und bringt ihnen auch gern ein paar Fachbegriffe bei, weil es ist für die meisten Menschen wichtig, dass sie auch ein bisschen für die Psychoedukation auch verstehen, warum kann das, was diese Frau gleich Verrücktes mit mir macht, tatsächlich was Positives in meinem Leben ändern.
Du hast vorhin schon gesagt, es geht relativ schnell, auch im Vergleich zu anderen Therapieansätzen. Es gibt bei YouTube ein ganz interessantes Video von Terra Explore, das ist auch noch gar nicht so alt, eben auch zum Thema EMDR im Kontext von Trauma. Und da steht so die Zahl oder wird die Zahl genannt, etwa 40% schneller als die Verhaltenstherapie, die ja auch wirklich eine sehr bewährte Methode ist bei fast allen Erkrankungen psychischer Natur. Und manche sagen, vielleicht ist es sogar noch mehr, was man sich an Zeit spart. Also du sagst, in wenigen Sitzungen passiert schon eine Menge.
Also ich kann dir einfach mal echte Beispiele geben, und ich
Ja,
weiß, aus
gern.
wissenschaftlicher Sicht, die Frage ist immer, wie hoch ist N gleich? Ne? Also ich würde mal gerne, ich bin ja, was ich, es sind jetzt bald knapp 5000 Stunden, wo ich das mache, und ich müsste mal all meine Akten auswerten lassen. Aber ich kann dir sagen, Flugangst, ne, ist so ein Klassiker. Wenn jemand kommt und sagt, ich habe Flugangst, ich habe wirklich echte Probleme, in den Flieger zu steigen, ich kriege Atemnot, ich zittere, es geht mir schon Tage vorher schlecht, dann sehe ich denjenigen meistens nur einmal in meinem Leben. Der ist dann aber auch so 2 bis 3
Wow.
Stunden da, aber danach können die Menschen, die bisher bei mir waren, und das waren bestimmt jetzt schon, also bestimmt 20 bis 30 Fälle nur mit Flugangst, können die nach einer Sitzung entweder komplett beschwerdefrei fliegen, oder sie können fliegen mit einem neutralen bis leicht aufgeregten Gefühl, wissen aber, was sie tun können, und das ist der wichtige Punkt, um sich selber zu helfen. Ich bringe denen EMDR in der ersten Sitzung bei, damit die Selbstwirksamkeit sich steigern kann. Und du weißt ja auch, wie wichtig das ist, dass jemand weiß, ey, egal was kommt, ich kann mir selber helfen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt,
Ja.
auch bei Menschen mit Panikattacken zum Beispiel, ne?
Genau, der beste Gegner des Ohnmachtgefühls, ja.
Genau, das Antidot sozusagen. Und ich glaube sofort, dass die Zahl 40 mal schneller, 40% schneller funktionieren kann, weil wir bauen einfach Synapsen, und zwar im Zeitraffer. Und das ist so ähnlich, wenn ich zu dir sage, Christian, du hast einen Sechser im Lotto. Wie oft muss ich das wiederholen, damit du es dir merkst? Das dauert wahrscheinlich nicht so lange. Und so ähnlich ist das für das Gehirn, wenn es auf die richtige Art und Weise erzählt bekommt, hey, was damals war. Übrigens, das ist vorbei und du hast es gut bewältigt und du hast jetzt Möglichkeiten an der Hand, dass sowas nicht wieder passiert, oder kannst es anders umgehen, dann ist es so entlastend, dass in der Regel ich nicht viele Sitzungen brauche. Interessanterweise Menschen, die mit Autobahnfahrängsten kommen, das gibt es ja auch oft, da habe ich meistens so 2 mal 2,5 Stunden, warum auch immer.
Okay.
Aber auch das ist wenig, ne? Ich habe jetzt gerade einen Artikel veröffentlicht in der Praxis Kommunikation über diesen Fall. Da hat eine Frau 10 Jahre einmal die Woche Gesprächstherapie gehabt. Hat nichts geändert.
Mit Autobahnangst.
Ja, die hatte halt einen schlimmen Unfall und konnte danach einfach nicht mehr über die Autobahn fahren. Die ist egal wohin immer nur über Landstraße und war halt lieber stundenlang unterwegs, als dass sie Autobahn gefahren ist, was ja neuronal gesehen völlig in Ordnung ist, weil eigentlich will das System will uns ja schützen, ne? Durch Kampf-, Flucht- oder Todstellenmodus. Und wenn da so eine vermeintliche Gefahr einfach vorherrscht, dann sagt unser Körper, hey, lieber einmal zu viel Alarm als einmal zu wenig, und lieber fahre ich Umwege, als dass ich nochmal lebensbedrohlich gefährdet werde. Macht ja eigentlich Sinn.
Gerade bei Angst geht es ja oft darum, auch oder ging es auch evolutionär ganz oft darum, eben möglichst schnell mögliche Gefahren zu erkennen und zu reagieren. Darum sind eben auch gerade so unbewusste Teile des Gehirns da ganz entscheidend, ne? So Amygdala ist sowas, was oft genannt wird, der
Genau.
Mandelkern, ja, wo wir gar nicht so leicht mit dem Bewusstsein rankommen, um da was zu verändern.
Naja, das ist halt in der Art, wie ich arbeite, sehr einfach. Und das ist halt das, was wirklich, ich glaube, kein Mensch, der uns zuhört, sich vorstellen kann. Und wenn ich Vorträge halte, sage ich immer, bitte, bitte, jeder, der mich jetzt hört, kommt hinterher zu mir. Ich zeige es euch, weil man kann über so einen Neurofeedback-Test an der Hand.
Ja.
Direkt ins Unbewusste durchnavigieren. Ich komme da direkt an die Amygdala ran, ans Unbewusste und kann rausfinden, okay, was ist wirklich der unbewusste Trigger? Aus welchem Jahr? Mit welcher Emotion hat er zu tun? Ist es eigentlich dein Thema, Christian? Oder ist es was Übernommenes von deinem Vater oder Großvater? Ist es was, was du vielleicht spiegelneuronal übernommen hast? Also das ist was, es ist so schwer zu glauben, dass das funktioniert. Ich habe das mal vor Jahren in einem Buch gelesen und habe gedacht, wie jetzt? Also wenn das geht, wird es ja jeder machen, ja? Also da war ich schon 2 Jahre Coach und dachte, das kann ja nicht sein. Und dann habe ich das persönlich am eigenen Leib kennengelernt und dachte, das gibt's doch nicht. Warum erzählt es nicht jeder? Warum steht es nicht in jeder Fachzeitschrift? Warum wird es nicht im Psychologiestudium gelehrt? Das gibt es doch nicht. Und ich lehre das ja mittlerweile in meiner Akademie für Neurocoaching und ich weiß mittlerweile ein bisschen, warum es nicht jeder macht. Das sieht so leicht aus, ist aber tatsächlich etwas, wo man doch über längere Zeit üben muss, damit man da sicher drin wird.
Als Coach.
Als Coach oder Therapeutin oder Therapeut, genau.
Okay. Jetzt ist es ja so ganz hundertprozentig ist man sich noch nicht in der Forschung einig, warum EMDR funktioniert. Aber es gibt die ein oder andere Idee dazu. Da spielt zum Beispiel etwas eine Rolle wie die sogenannte Aufmerksamkeitsteilung. Was ist das denn?
Das ist eigentlich ganz, ganz simpel. Wenn ich mit Menschen EMDR mache, dann bitte ich sie ja zum Beispiel dieses Thema, angenommen diese Frau, die so einen Autounfall hatte und ich finde zum Beispiel raus, unbewusst ist da noch ein Trigger, was die Geräusche angeht, zum Beispiel diese Bremsgeräusche auf der Autobahn kurz bevor dann dieser Unfall passiert ist. Dann sage ich meiner Klientin, okay, stell dir mal so gut wie du kannst vor, wie fühlt sich das jetzt noch in deinem Körper an, als du diese Bremsen gehört hast? Wo spürst du körperlich Stress? Dann sagt zum Beispiel die Frau, oh, ich habe so einen richtigen Kloß im Hals. Dann bitte ich meine Klientin, einfach diesen Kloß im Hals bewusst zu spüren, während sie gleichzeitig zum Beispiel auf meine Finger schaut. Und während sie praktisch beides, letztendlich, man schafft es nicht immer gleichzeitig, ne, aber beides versucht gleichzeitig zu machen, den Körper zu spüren, wo ist der Stress, aber auch meinen Augen zu folgen, lernt praktisch das Gehirn, naja, so schlimm kann es ja nicht sein, ich kann ja währenddessen noch was anderes. Und die Wucht dieser Emotion, dieser Situation, die wird weniger. Also das ist einer der wichtigsten Wirkmechanismen und darum gibt es auch andere Verfahren, wie zum Beispiel bei Klopfakupunktur, EFT, Emotional Freedom Technik. Da klopft man Meridiane. Ob es die gibt oder nicht, egal. Dr. Michael Bohner sagt auch immer, Hauptsache, man klopft irgendwas und man ist praktisch auch hier abgelenkt. Ich muss klopfen und muss noch was sagen. Und wann immer du eben Menschen dazu bringst, noch was anderes zu machen, geht einfach so ein bisschen die Ladung, die emotionale Ladung runter.
Ja, man kann sich überlegen, wenn ich wirklich irgendwo stehe, wo, sagen wir mal, gerade eine Flutwelle ankommt, dann werde ich da nicht irgendwie noch klopfen oder mir irgendwelche Finger anschauen, die hin und her fahren, sondern ich werde die Beine in die Hand nehmen und so schnell wie möglich irgendwo mich in Sicherheit bringen, ne?
Ganz genau.
Und das ist quasi der Unterschied. Hier erfährt der Körper, okay, oder erfährt auch das Gehirn, ich laufe nicht, ich muss nicht irgendwie mich komplett verkrampfen, ich kann mich auch noch auf was anderes konzentrieren, dann kann ich das Erregungslevel runterfahren.
Genau, und vor allem der Mensch erlebt sich in einer ganz entspannten Situation hier bei mir. Das heißt, der Körper ist ruhig, während er doch an diese Sache denkt, die mal sehr gefährlich war. Auch das ist so ein ganz wichtiger Punkt und darum ist mir auch wichtig, im Vorfeld den Menschen, die bei mir ausgebildet werden, beizubringen, was kann ich alles tun, dass zum Beispiel auch, vielleicht kennst du die Polyvagaltherapie nach Porges,
Ja.
versuche ich alles, damit der Kunde das Gefühl hat, ich bin hier sicher, ich kann zur Not auch Entscheidungen treffen, wenn ich eine Pause mal brauche. Und ich versuche wirklich, dass der ganze Körper so ruhig und entspannt wie möglich ist, während man trotzdem an das denkt, was mal sehr aufregend war. Und auch das spielt mit rein.
Ja, es passt wirklich mit der Polyvagaltheorie sehr gut zusammen. Wer dazu etwas mehr wissen möchte, schaut nochmal, ich glaube, in die 60er-Folgen irgendwo im Podcast müsste das gewesen sein. Da habe ich mit der Sabine Nunius über dieses Thema gesprochen. Okay, also das eine ist diese Aufmerksamkeitsteilung. Und dann wird oft auch noch irgendwie so links, rechts, beide Gehirnhälften, die irgendwie in Kombination gebracht werden. Sowas wird auch noch oft genannt in dem Zusammenhang.
Genau, also man nennt es auch bilateraler Hemisphärenausgleich.
Bilateraler Hemisphärenausgleich,
Genau,
okay.
also es gibt immer waren, also es gibt immer so fünf, sechs schöne Fremdwörter, die man damit reinwerfen kann. Letztendlich bedeutet das nur, Christian, dass man gezielte Links-Rechts-Impulse macht über den Körper und dann automatisiert im Gehirn, in den verschiedenen Gehirnbereichen, in dem Fall nicht unbedingt links-rechts, sondern ich sage immer gern oben und unten verknüpft wird, weil du hast ja vorhin so schön die Amygdala genannt. Die ist relativ weit unten im limbischen System und drüber ist ja so der neuere Baustein bei uns, der Neokortex und vorne
Ja.
der präfrontale Kortex, prä, ne, für vorne. Und wir wissen ja, dass so dieses Emotionszentrum eher im limbischen System, in der Amygdala ist. Und unsere Logik, unser Wissen, unsere Werte oder auch unsere Sprache, die ist weiter oben. Und vielleicht kennst du das, wenn du jemanden beim Schlafen mal gesehen hast, dass oft unter den geschlossenen Augendeckeln die Augen sich so hin und her bewegen. Bei Kindern.
Genau, die REM-Phase.
Genau, und das ist genau der Punkt. Wir simulieren eine wache REM-Phase, weil in der REM-Phase hat man auch diese Links-Rechts-Impulse und in dieser REM-Phase verknüpfen sich genau diese Gehirnbereiche, präfrontaler Kortex mit dem limbischen System. Und es ist so eine Art, wie soll ich sagen, so eine Art Aufräumen. Stell dir vor, du kommst vom Einkaufen mit ganz vielen Supermarkttaschen nach Hause und die stehen alle im Weg rum und du kommst nicht so richtig dahin, wo du willst. Dann ist diese nächtliche REM-Phase so ein Aufräumvorgang, wo praktisch diese Sachen alle da einsortiert werden, wo sie hin müssen. Und dann hat man auch wieder Zugang zu seiner Logik, zu seiner Vernunft, zu seinen Ressourcen. Und das passiert eben in dieser nächtlichen REM-Phase, die wir einfach auch im wachen Zustand einfach simulieren können.
Sehr schönes Bild mit diesen ganzen Einkaufstaschen. Man kann sich merken, REM, da hat man zwei Buchstaben drin, die auch bei EMDR vorkommen und es sind tatsächlich für die gleichen Wörter, ne?
Nee,
Ein Moment.
Rapid, also R steht für Rapid und nicht für Reprocessing. Schön wär's.
Nein, nein, das E und das M, das sind die
Genau.
gleichen Wörter. Eye und Movement. Augenbewegung.
Du hast
Genau,
recht. Ich habe die ersten zwei genommen. Du hast völlig
ja.
recht. Rapid Eye Movement. Ja, hast recht. Ist mir noch nicht aufgefallen. Danke.
Genau, habe ich auch selber heute in einem anderen Video noch von einem Coach gesehen zu EMDR. Ich wollte mich ein bisschen vorbereiten, denn mit dem Thema kenne ich mich tatsächlich sehr wenig aus bisher und du machst auf jeden Fall Mut, das zu ändern, ja. Okay, also das ist auch noch sowas, diese Stimulierung, auch diese der beiden Gehirnhälften, der beiden Hemisphären, ja. Man kann sich ja auch vorstellen, manche wissen das vielleicht, wir haben die linke und die rechte Gehirnhälfte und die sind durch so einen richtig dicken Strang verbunden, das Corpus callosum heißt das, das ja, dafür sorgt, dass auch beide gut zusammenarbeiten können, ja. Und dann wissen ja auch manche, oder ich weiß nicht, wie du es sagen würdest, Tanja, aber dann ist die rechte Gehirnhälfte vor allen Dingen für die linke Körperseite zuständig, in der Bewegung zum Beispiel und umgekehrt. Manche sagen auch, die eine Gehirnhälfte hat etwas mehr mit Emotionen zu tun oder mit Kreativität als die andere. Aber auf jeden Fall ist es offensichtlich etwas Gutes, wenn man es schafft, dass beide aktiviert werden und beide irgendwie gemeinsam arbeiten und vernetzt werden.
Ja, und vor allem, der Haupttrick ist halt wirklich der, dass wir die Etage tiefer kommen, Christian, weil es ist ganz oft so, dass wenn wir was Schlimmes erlebt haben, wir nicht drüber sprechen können. Es ist wirklich, dieser sprachliche Bereich ist voll abgekapselt und wir können uns ja auch manchmal ein paar Dinge über die Sprache auch die Wucht wegnehmen, wenn wir nur drüber reden könnten. Aber manchmal war man entweder zu klein. Ich arbeite ja auch mit Traumata oder Dingen, die im Alter von 0 bis 2 passiert sind. Da konnten Menschen ja gar nicht so richtig die Sprache finden. Es war so schlimm, dass einen die Sprache verschlagen hat. Und EMDR kann eben auch in dem nichtsprachlichen Bereich, der eben diese Etage tiefer sitzt, ändern. Und das ist halt das Phänomenale. Und es geht so schnell, dass du manchmal denkst, das kann doch jetzt nicht sein. Also ich weiß, ich habe mal bei einem Doktor der Biologie, ich glaube, 1,5 Stunden ganz sauber alles erklärt, was ich da tue, weil ich wirklich die Sorge hatte, der glaubt vielleicht wirklich nicht, dass das Sinn macht, was ich tue. Und das Thema, was er hatte, war wirklich nach 5 Minuten durch. Und ich dachte mir, jetzt denkt er völlig, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Und der ist dann so leicht verwundert gegangen. Und dann kam nach einer Woche der Rückruf und sagte, also ich muss jetzt noch mal mich melden, aber das Thema ist wirklich erledigt. Ich kann es nicht glauben. Und das ist was, wo ich immer wieder staune, egal wie viele Jahre ich das jetzt schon mache, wo ich immer denke, das kann doch nicht sein, dass Menschen 40 Jahre, 50 Jahre, 60 Jahre leiden, wirklich leiden. Und dann macht man manchmal 1,5 Stunden, 2 Stunden, einen Coaching-Prozess, einen therapeutischen Prozess. Und nach so wenig Zeit mit EMDR ist das Thema fast erledigt oder wirklich durch. Also das ist, darum finde ich es einfach unterlassene Hilfeleistung, wenn man es tun könnte, aber nicht macht. Darum werbe ich so sehr dafür, EMDR einfach breitbandiger einzusetzen. Im Moment ist es ja nur bei posttraumatischer Belastungsstörung zugelassen. Ganz, ganz frisch auch im Bereich systemische Therapie. Das war bisher nicht. Da war es vor allem in der kognitiven Verhaltenstherapie oder in der tiefenanalytischen. Und jetzt ist es auch da zugelassen, aber es ist halt nur in diesem Bereich. Und ich persönlich nutze das ja bei Angststörungen, bei Phobien, bei Zwangsstörungen, bei kleinen Ängsten, bei Stress, bei Glaubenssätzen, die stressen, also es gibt kaum ein Coaching, wo ich nicht EMDR nutzen kann.
Und das ist jetzt das sehr Interessante an deinem Ansatz, ja. Wenn man schaut, so der große Dachverband in Deutschland zum Thema EMDR, das ist die EMDRIA, EMDRIA geschrieben. Die sehen das, oder wie würdest du sagen, du kennst es besser als ich, aber ich habe es so verstanden, die sehen es eben vor allen Dingen bei spezifischen Erkrankungen wie posttraumatischer Belastungsstörung und nach sehr auch ausführlichen Protokollen, also in bestimmten Schritten, in denen die Therapie abläuft, zwar schneller als in der Verhaltenstherapie, aber das braucht schon auch, also da habe ich jetzt nichts von einer Sitzung irgendwo gelesen.
Also, ich habe verschiedene Ausbildungen und ich habe unter anderem auch eine klassische Ausbildung in dem Bereich, weil ich habe bei einer EMDR-Studie der Uni Bonn mitmachen dürfen und dafür brauchte ich eine klassische EMDR-Ausbildung.
Okay.
Da lernst du so Dinge wie, also in der Regel macht ein EMDR-Therapeut, der wirklich offiziell sich daran hält, was Andrea auch mit positiver Absicht empfiehlt, die machen erstmal 20 Sitzungen nur Stabilisierung und Vorbereitung.
20,
Ja.
okay. Bei Traumatisierung jetzt,
Zum
posttraumatische
Beispiel,
Belastungsstörung, ja.
genau.
Okay.
Und ich kann die positive Absicht dahinter verstehen. Ich finde aber, bei 20 Sitzungen hast du schon fast ein halbes Jahr, was jemand hat, plus je nachdem, wenn du es manchmal doch selber anteilig zahlen musst, manchmal auch eine Menge Geld. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das nicht nötig sein muss. Wenn du es schaffst, einen guten Zugang zu deiner Klientin, zu deinem Klienten zu haben, und das kann man lernen und das kann man herstellen. Wenn du wirklich dich auf den Gegenüber einlässt, und ich sage immer zu meinen Teilnehmenden in der Ausbildung, schwingt euch ein, versucht den anderen wirklich zu spüren, dann brauche ich auch nicht sehr viele verschiedene Protokolle. Also es gibt für jede Erkrankung ein anderes Protokoll. Das heißt, wenn einer eine Angsterkrankung hat, mache ich was anderes wie bei Depressionen oder bei PTBS oder bei Trauer oder bei Schmerzen. Also jedes Thema hat ein eigenes Protokoll. Das heißt, der Ablauf, den es gibt, der ist so ein bisschen leicht verändert.
Okay.
Das verwirrt aber ganz viele Menschen, die das lernen, weil viele sagen dann, denen ist das zu kompliziert. Die trauen sich dann oft gar nicht zu, das richtige Protokoll im richtigen Moment zu machen. Und ich habe einen Standardprozess entwickelt, ich nenne den Neuroprozess. Das ist ein Standardprozess, der hat 11 Schritte. Der ist in weiten Teilen auch angelehnt an diese Standardprozesse von EMDR. Da sind auch diese Stufen enthalten, sowas wie Sicherheiten geben oder eben wirklich die unangenehmste Situation fokussieren, die inhaltliche Vorbereitung, ne? Oder auch, dass man den blockierten Satz findet oder auch einen positiven Satz. Und dann gibt es Dinge, die habe ich so ein bisschen abgewandelt und weggelassen aus meiner Erfahrung. Das sind so Zahlenskalen. Und meine Erfahrung, wie gesagt, ich mache das jetzt schon sehr lang, ist, wenn du das Standardprotokoll nimmst, plus dich wirklich auf deinen Klienten und deine Klientin einlässt, braucht es nicht diese vielen verschiedenen Protokolle. Das ist jetzt meine persönliche Erfahrung. Ich möchte niemandem was anderes vorschreiben, aber so hat sich's für mich gut gefügt und dadurch fühlt sich für mich das auch oft so einfach an. Und du brauchst auch nicht immer alle 11 Schritte von einem Protokoll, weil manchmal hat sich manche Schritte schon erübrigt und man kann direkt ein paar Schritte auch überspringen zum Beispiel.
Okay. Und du sagst, es kann bei so vielen Dingen angewendet werden. Und dann versteht man auch ein bisschen, warum du sagst, EMDR ist für dich wie Selbstbefriedigung. Es kann, jeder hat ein Recht darauf und jeder kann es tun, wenn er es tun möchte.
Der Unterschied bei EMDR ist nur, man kann es leichter in der Öffentlichkeit machen vielleicht, aber das ist so ein Satz, der war mir mal tatsächlich wichtig, auch auszusprechen, weil Andrea, denen ist es ganz wichtig, dass das nur Ärztinnen und Ärzte oder halt nur Fachpersonal lernen und anwenden. Ich verstehe wirklich, dass die Menschen schützen wollen vor Schaden. Ich gehe jetzt mal in den Coaching-Kontext. Wir arbeiten mit gesunden Menschen. Und ja, auch hier könnte es immer passieren, dass ich sage mal, das Gehirn ist ein Ü-Ei, du weißt nicht, was zum Vorschein kommt. Also es kann immer passieren, dass obwohl du zu einem klassischen Coaching-Thema arbeitest, auch was Pathologisches plötzlich dahinter lauert und rausspringt. Und darum ist mir es halt wichtig, Stabilisierung zu lernen. Ich installiere vorher einen sicheren Ort, auch das, was man aus dem Therapeutischen kennt, ne? Aber an sich ist es einfach so einfach möglich anzuwenden, dass ich es wirklich schade finde, wenn es nur diese wenigen Menschen dürfen. Und du weißt, wie wenig Therapieplätze wir haben. Menschen, die traumatisiert sind, warten europaweit ein halbes bis ein Jahr, bis du einen Therapieplatz hast. Das ist schlimm. Das ist ganz, ganz grauenvoll. Und wenn du siehst, wie leicht man EMDR lernen kann. Meine jüngste Klientin war 2, als ich ihr das beigebracht habe. Ich habe die wiedergesehen, da war sie 11 und sagte, ach, du warst das damals, was mir diesen Butterfly-Hack beigebracht hat. Ja, wenn es mir nicht gut geht, mache ich das einfach, wenn ich in der Schule sitze und Angst habe. Ja, ich kann mir da selber helfen. Ist das nicht toll, wenn Kinder sich
Ja,
selber regulieren können?
richtig toll. Okay. Und du hast etwas entwickelt, also mittlerweile als Überbegriff dafür, das nennst du MDR Row, also wie die Reihe.
EMDR-Row, genau.
Ja, weil damit meinst du, glaube ich, es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, EMDR und ähnlich wirksame Vorgehensweisen anzuwenden, wenn ich das richtig verstanden habe. Du hast zum Beispiel ein Trampolin bei dir in der Praxis.
So ist es. Also ich habe hier eine Menge Sachen rumstehen, wo jeder denken würde, ist das jetzt hier ein Fitnessstudio oder wo bin ich hier gerade? Und zwar, ich habe ganz bewusst EMDR-Row entwickelt, weil klassisch kennen die meisten Menschen EMDR über die Augen. Und wenn du das erste Mal erlebst über die Augen, ist es so, die meisten Kunden sagen als erstes, oh, mir wird schwindelig. Das zweite ist, oft kommst du nicht schnell genug mit und dann kommen so Sachen wie derjenige denkt, oh Mann, ich schaffe das nicht, ich bin so blöd, das kann mir nicht helfen, ich schaffe das einfach nicht da und das will ich nicht. Ich möchte ja den stärken. Und je nachdem, wenn du, ich meine, wir arbeiten ja hier wirklich sehr tief. Das heißt, ich bin innerhalb von kürzester Zeit bei dem Punkt, der es wirklich ist. Hier passiert, ich habe hier eine Taschentuch-Flat und eine Kaffee-Flat. Und gerade die Taschentuch-Flat wird häufig gebraucht. Das heißt, wenn du sehr weinen musst, ist es noch anstrengender, die Augen zu rollen. Das heißt, bei mir nutzt kaum einer meiner Klientinnen oder Klienten EMDR über die Augen, sondern ich nutze eben viele andere Wege. Und bekannt geworden in der Therapie wird auch gerne genutzt das Tappen. Also du kennst das vielleicht von Prinz Harry, der hat ja mal gezeigt, wie er mit EMDR sein Traumata überwunden hat. Und das ist dieser Butterfly-Hack, da umarmst du dich praktisch und tappst dich selber auf den Oberarm links, rechts. Und es sieht so ein bisschen aus wie so ein Schmetterling, der da so fliegt. Und darum heißt das Butterfly-Hack. Und das ist eine Möglichkeit, was du vielleicht selber schon genutzt hast, ohne zu wissen, dass es auch so ein bisschen EMDR war, ist, wenn du bei einer Besprechung sitzt und du bist ungeduldig und du willst eigentlich weg, kannst aber nicht. Dann tappen sich viele selber auf die Oberschenkel, links, rechts, kennst du das?
Überlege gerade, ob ich das schon mal gemacht habe. Bestimmt irgendwann mal, ja. Ich probiere es gerade mal. Also auf jeden Fall kommt mir das nicht unbekannt vor, ja.
Genau. Und dann gibt es noch sowas, dass man so bestimmte vibrierende Eier oder irgendwelche Dinger in die Hände gedrückt bekommt, die abwechselnd praktisch links, rechts vibrieren. Das gibt es auch noch und es wird gerne noch verwendet, manchmal links-rechts Töne, wo an einem Ohr links-rechts immer so ein Ton erscheint. Oder manche im Coaching-Bereich nutzen eben auch da bestimmte Musik, wo links und rechts, deswegen brauchst du Stereo-Kopfhörer oder ich habe bei mir so ein spezielles Soundsystem, das setzt du dich in so einen Ohrensessel rein und hast dann praktisch links-rechts die Klänge. Und das ist so das Klassische. Meistens nutzen die Therapeuten so ein Mittel der Wahl. Ich kenne wenige, die das variieren. Und ich habe halt erlebt, je nach Mensch, je nach Thema, je nach Tagesform ist es total wichtig zu gucken, welches der Möglichkeiten ist denn für die oder denjenigen richtig. Und vor allem, also ich habe eben an die über 60, die ich habe, ich zeige immer je nach Mensch, der vor mir sitzt, so 10 verschiedene, damit derjenige auswählen kann. Und dann ist es so, dass ich im Verlauf auch die Sachen wechsle. Das heißt, angenommen, du wärst jetzt bei mir, Christian, dann sagst du vielleicht, ach, ich mag das total gerne. Dieses Vibrieren an den Händen, das mögen viele nicht. Aber ich kann zum Beispiel deine Hände in meine Hände nehmen, wenn ich die anfassen darf. Und in der Mitte deiner Handfläche ist ein Akupressurpunkt vom Vagusnerv. Und wenn ich den tappe, dann stimuliere ich den ventralen Parasympathikus, sodass man eben zusätzlich noch ruhiger wird. Und wenn ich links, rechts zum Beispiel mit meinen Daumen auf diesen Akupressurpunkt bei dir drücke, dann wird eben Acetylcholin ausgeschüttet. Das ist auch einer der Wirkmechanismen, wenn ich Links-Rechts-Impulse mache. Das ist ein Neurotransmitter. Plus ich habe noch die beruhigende Wirkung von diesem Parasympathikus. Und ich habe noch Oxytocin, das Kuschelhormon, wenn diese Berührung angenehm ist, wo auch angstlösend ist. Und dann würde ich dir das über die Hände zeigen und du würdest vielleicht sagen, ach ja, das über die Hände finde ich super. Und ich verarbeite zum Beispiel eine Angst über die Hände. Anschließend ist aber vielleicht eine Trauer. Und eine Trauer ist oft was, da will man oft seine Ruhe. Und dann setze ich dich zum Beispiel in den Ohrensessel. Ich habe speziell komponierte EMDR-Musik, die hat drei Neuroinfekte. Infekte, ist lustig, Effekte. Infizieren will ich dich nicht. Und dann sitzt du da einfach im Sessel und musst nichts anders machen, wie den Schmerz zu spüren, die Trauer zum Beispiel im Herzen und den Links-Rechts-Shakern einfach nur zuhören und der Rest passiert von alleine. Und dann kann es wieder sein, dass plötzlich eine Wut kommt und dann sage ich, Mensch, willst du mal auf mein Trampolin? Und dann lasse ich dich links, rechts abwechseln mit den Füßen hoch, runter auf dem Trampolin hüpfen. Und so versuche ich einfach, je nachdem, was da ein Mensch vor mir sitzt und wie der Prozessverlauf ist, das passend mit dem entsprechenden EMDR-Interventionstool zu machen.
Klingt wirklich spannend. Also da erfährt man offensichtlich als Klient und Klientin bei dir ein sehr vielseitiges Angebot. Irgendwo habe ich auch eine Stimme gelesen von einer Klientin, die sagte, sie hat sich gefühlt wie die eigene Dirigentin ihrer eigenen Gefühle,
Ja.
weil sie sagen konnte, das ist, glaube ich, das, was hier jetzt gut hilft und das ist jetzt das, was beim nächsten Gefühl ganz gut hilft. Und so dann diese verschiedenen Möglichkeiten auch durchaus nacheinander genutzt hat.
Ja, und manchmal kannst du es auch kombinieren, weißt du? Es gibt
Ja.
Leute, die sagen zum Beispiel, die setzen sich in den Sessel und sagen, ich brauche zusätzlich noch was. Und dann kann ich denen zum Beispiel, du kennst ja so Igelbälle, ne? Und sowas gibt es auch in länglich mit Sand gefüllt. Und dann kann ich denen das in die Hand drücken, dann können sie zusätzlich noch mit den Händen auf, zu machen. Also ich kombiniere auch öfter mal verschiedene Bereiche. Und das ist so individuell, wie der Mensch da vor mir sitzt. Und ich arbeite auch mit älteren Menschen. Und wenn einer zum Beispiel einen Schlaganfall hatte und hat bestimmte Lähmungserscheinungen, dann macht es jetzt keinen Sinn, am Körper, am Knie links, rechts zu tappen, wenn aber nur das eine das so richtig noch gut fühlen kann. Ne? Und dann muss man einfach schauen, okay, was ist denn für denjenigen, der gerade vor mir sitzt, gerade jetzt das Richtige? Und da fand ich es einfach schön, wenn man eine größere Auswahl hat. Und man muss auch sagen, wenn du jetzt EMDR-Therapeut bist, und du winkst 8 Stunden am Tag. Es gibt einige, die haben Tennisarm. Das ist ja auch anstrengend. Ne? Und von daher ist es für beide Seiten schön. Man hat Varianten, die man anbieten kann.
Ja, und jetzt sagst du ja, diese Varianten sind so vielfältig. Es gibt sogar Dinge, die kann man als Coach oder nicht als Coach, die kann man als ganz normaler Mensch, als Klient, Klientin selbst für sich im Alltag auch irgendwie umsetzen. Hast du da vielleicht das ein oder andere, vielleicht hast du auch eine Beispielübung für uns, die man mitmachen kann oder irgendwie den ein oder anderen Tipp vielleicht?
Also ich gebe mal meinen absoluten Geheimtipp weiter. Der geht fast immer, außer beim Autofahren. Da kann
Dann
ich
ist er natürlich nicht mehr so geheim dann, ne?
ja, aber es ist ein Geheimtipp bisher gewesen, den ich aber nicht geheim halten möchte. So möchte ich es vielleicht formulieren. Weil es ist so, es gibt ja viele Situationen, wo man jetzt nicht, ich sag mal, du kannst dich jetzt ganz schlecht, wenn du jetzt in einer geschäftlichen Sitzung bist, hinstellen und einen Butterfly-Hack machen. Dann denken alle, irgendwas stimmt jetzt nicht mit dir wahrscheinlich, ne? Und man möchte, also es gibt viele Situationen, wo man sich unauffällig regulieren möchte, wo man vielleicht aufgeregt ist oder vielleicht auch mal sehr wütend ist und möchte eigentlich, ohne dass die anderen das merken, das ein bisschen runterregulieren. Und eine der Dinge, die ich all meinen Klientinnen und Klienten beibringe, und das können ja die, die gerade zuhören, einfach mal mitmachen, ist, mal an etwas zu denken, was jetzt nicht mega traumatisch ist. Bitte nur so eine Kleinigkeit, wo einen ärgert. Das kann ein Nachbar sein, der einen nicht gegrüßt hat oder mal der Chef oder vielleicht hat einen vielleicht auch mal das eigene Kind genervt. Also so eine Kleinigkeit mal zum Testen. Und dann scannt man seinen Körper ab, von oben bis unten. Und du kannst mir ja mal ein Zeichen geben, Christian, wenn du es gefunden hast, so ein kleines Körpergefühl, wo du denkst, ah, wenn ich daran denke, hier spüre ich so ein bisschen Unwohlsein.
Ja, habe ich. Irgendwie so leicht unterhalb der Brust, so zwischen Bauch und Brust, da kommt so eine Verspannung jetzt bei dem Thema, was ich gefunden habe.
Okay, und dann probier doch mal aus, links, rechts im Schuh mit deinen Zehen zu wackeln, während du diese leichte Verspannung wahrnimmst. Und tappe einfach so lange, wie es dir gut tut, links, rechts, links, rechts.
Also gerade kann ich selbst, wenn ich will, die Verspannung nicht mehr ganz aufrechterhalten.
Oh, das tut mir aber leid.
Wird tatsächlich weniger, ist ja faszinierend, ja.
Das ist mein Job. Und es ist halt so unglaublich, weil du denkst, was soll das? Ich wackel mit den Zehen und hinterher ist ein Thema weg. Aber letztendlich, was du machst, ist aus Neurosicht, du produzierst ein Neurotransmitter, Acetylcholin, der dafür sorgt, dass du die Chance hast, das Thema, was du gerade adressiert hast, mit deinem ganzen Gehirn zu bewerten. Und ganz oft gibt es dann Momente, wo man denkt, naja, also so schlimm war es vielleicht doch nicht. Oder jetzt im Nachhinein gesehen, es ist ja alles gut gegangen. Also es gibt in der Regel, ist es so, dass dieses Gefühl, manchmal wird es erst stärker, manchmal wird es direkt schwächer oder es wandert. Das ist das Unheimliche, wo man manchmal denkt, hä, jetzt gerade war es vielleicht im Oberkörper, jetzt steigt es Richtung Hals. Jetzt ist es an meiner Schädeldecke, jetzt ist es weg. Ich kann dir nicht ganz genau erklären, warum das so ist, aber der Körper möchte einfach dieses Gefühl ja gerne loslassen. Und ganz oft ist es so, während man diese Links-Rechts-Impulse macht, gibt es plötzlich neue Gedanken. Manche Menschen sehen Bilder vor sich. Ganz selten muss ich als Coach oder Therapeutin noch irgendwie eine zusätzliche Intervention machen. Also es gibt manchmal so Situationen, wo ich im Bereich innere Kindarbeit nochmal so eine Anregung gebe, ne? Oder ich arbeite oft mit Menschen, die Trauerfälle erlebt haben und zum Beispiel keine richtige Verabschiedung hatten. Dann kann ich zum Beispiel sagen, spür deinen Körper, wo merkst du, dass es dich so traurig macht, dass du vielleicht nicht rechtzeitig bei deinem Vater im Krankenhaus angekommen bist. Und während praktisch derjenige seine Trauer spürt, gebe ich dann zum Beispiel verbal eine Idee rein und sage, du, wenn du willst, darfst du dir einfach mal vorstellen, wie wäre denn dein idealer Abschied gewesen? Und während derjenige sich das überlegt, während er zeitgleich Links-Rechts-Impulse hat, kann einfach Heilung und Frieden entstehen. Und das erlebe ich immer und immer wieder. Du kennst vielleicht diesen LLP-Spruch, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Das gilt aber auch für das Erwachsenenleben, ne? Und es ist so einfach. Und gerade dieses Zehenwackeln, das kann man in der Regel fast überall machen. Und für alle die, die beim Autofahren vielleicht ein Problem haben, da ist es schlecht. Da würde ich das nicht machen. Aber ich habe zahlreiche Menschen, die eben manchmal leider beim Autobahn oder in der, wo auch immer Autofahren, leichte Panikgefühle merken. Und man ist ja manchmal nicht in der Situation, dass man sofort anhalten kann. Wenn du auf der Autobahn bist, dann ist es schon besser, du schaffst es vielleicht noch bis zu einem Punkt, wo du sicher bist, ne? Und dann kann man die Zeit ganz gut überbrücken, indem man, wenn man das Lenkrad festhält, links, rechts komprimierend, also die Hand so ein bisschen fester ans Lenkrad schmiegt, ne? Und das aber halt abwechselnd, links, rechts, ungefähr so im Sekundentakt. Und das allein führt schon dazu, dass die Erregung wieder so ein bisschen runtergeht und die Menschen zumindest bis zur nächsten Raststätte kommen. Also da hatte ich schon so manche Situationen erlebt, wo meine Kunden das zum Glück geschafft haben, mit diesem Tipp sich dann auch zu helfen.
Okay, eigentlich ganz einfach.
Sage ich doch. Es ist, also ich habe ja bei der Internationalen Universität in Köln lernen dürfen, im Bereich Kindheitspädagogik. Und ich habe den Erzieherinnen beigebracht, wie sie mit Kindern im Alter 3 bis 6 denen das beibringen können. Es ist nicht schwer. Und darum macht es mich so traurig, wenn das eben gerne so in exklusiven Händen behalten wird. Und es ist auch sehr unüblich, Christian, dass Selbstcoaching oder Selbsthilfe mitgegeben wird. Wann immer ich Leute frage, die bei einem EMDR-Therapeut oder Therapeutin waren, die sagen mir alle, mir hat keiner gesagt, dass ich das selber machen kann. Und das ist doch schade. Und bei mir ist halt so, ich gebe halt die Musik, die ich habe, da habe ich ja auch die Rechte dran, die gebe ich meinen Kunden mit. Weil wenn es mir richtig schlecht geht, habe ich gar nicht immer Lust zu tappen, weißt du? Da möchte ich einfach mich hinsetzen, Kopfhörer drauf und nach 5 bis 10 Minuten geht es mir besser.
Ja, eine kleine Kostprobe davon kann man in deinem Podcast hören. Ich glaube Folge 37 oder so, relativ aktuell, wo es eben auch um diese Musik ging. Und die spielst du irgendwann ein. In dem Podcast sagst du, das kann man nicht, quasi, da kann man diese Links-Rechts-Impulse nicht rüberbekommen über den Podcast. Aber ich habe es mit Kopfhörern gehört, das war schon so, ja.
Oh, das freut mich
Also,
total, ja.
genau, also ich habe schon beide Seiten entsprechend zu so diesen Wechsel gehört, tatsächlich auch ganz interessante Musik. Also wie er dort sagt, manche Kinder sagen Zaubermusik, finde ich durchaus
Ja, ist so,
passend.
weil, ja.
Ja.
Also ich habe das schon ganz oft erlebt. Ich weiß, mein ältester Klient war 84 und ich wollte ihm nur kurz als eine von möglichen Interventionen die Musik ausprobieren lassen. Ich sage dann immer zu meinen Klienten, wenn möglich, jetzt nicht an was Spezifisches denken, was dich stresst, sondern einfach nur mal kurz die Musik hören. Aber der war schon so im Thema drin und der hat die Kopfhörer aufgesetzt. Damals hatte ich noch nicht meinen Naturschallwandler. Und er hat 30 Minuten lang die Musik gehört, die Tränen liefen. Und danach hat er sie abgenommen und hat gesagt, danke, du hast mich aus dem Bombenkeller rausgeholt von damals. Da kriege ich einfach Gänsehaut, weißt du, das ist so
Ich
krass.
auch
Er
gerade.
erzählte mir, wie seine Frau mit 82 Jahren nachts immer noch schreit und aufwacht von diesen Erlebnissen. Und sie kam dann keine 2 Wochen später zu mir. Und sie war auch nur einmal da. Und wir konnten einfach dieses so lange zurückliegende Erlebnis mit EMDR lösen. Und ich habe meine eigene Mutter, weil man soll ja jetzt nicht unbedingt Verwandtschaft behandeln, zu einem EMDR-Therapeuten damals geschickt. Und da wurde ihr gesagt, man bekommt ja klassisch 100 Sitzungen verschrieben. Und dann hat sie gesagt bekommen, nee, am Anfang machen wir noch kein EMDR. Und meine Mutter hat immer gewartet und gewartet. Und dann so ab Sitzung 80, 90 hat dann meine Mutter gesagt, ja, wann machen wir denn das jetzt EMDR? Und dann sagte derjenige zu ihr, ja, sie sind jetzt schon über 70, da wirkt es nicht mehr. Und das stimmt halt. Also das ist nicht meine Erfahrung. Es wirkt ja gerade, weil es noch so aktuell zum Teil ist. Den Leuten kommt es ja leider noch viel zu nah an der Realität vor, gerade wenn es was Traumatisches zum Beispiel war, ne?
Okay. Also wirklich beeindruckende Erlebnisse, die du hier schilderst. Wenn man da mehr von wissen möchte oder das auch selbst ausprobieren möchte, dann gibt es zum einen die Möglichkeit, du hast deine Praxis in Bonn. Da kann man auch als Klientin, als Patient zu dir kommen. Zum anderen aber, es hören ja hier auch einige Coaches und Beraterinnen zu, du bildest auch selber Leute aus, die das dann in Coaching und vielleicht auch im Therapiebereich anwenden möchten, aber vor allen Dingen im Coaching, glaube ich. Und da schaut man einfach nach der Akademie für Neurocoaching, dann findet man das.
Genau. Und vielleicht nur als Info, also ich habe verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja Menschen, die wollen coachen, die haben noch gar keinen Hintergrund. Für die gibt es wirklich eine sehr umfangreiche Ausbildung, die dauert ein Jahr, ist in weiten Teilen online möglich. Und dann gibt es eine Ausbildung für Menschen, die halt schon fachmännisch sind. Also wenn jetzt jemand wie du sagt, Mensch, ich möchte EMDR lernen, dann brauche ich dir viele Sachen ja nicht erklären, die weißt du schon. Und dafür habe ich eben eine andere Ausbildung, die ist nicht ganz so umfangreich, da kommt man locker auch in 3 Monaten durch. Das ist eben EMDR-basiertes Neurocoaching. Und für Leute, die einfach voll die EMDR-Profis sind, die einfach nur noch mehr Tools wollen, die können halt nur EMDR-Row lernen, weil ich finde halt, ne, macht ja keinen Sinn, Leute, die schon Wissen haben, denen nochmal die zu langweilen mit so viel mehr. Also von daher gibt es so diese 3 Möglichkeiten und je nachdem, was man braucht, ist es mir halt ein Herzensanliegen, das auch weiterzugeben.
Okay. Wer noch ein bisschen reinhören möchte und da ein bisschen mehr mitbekommen möchte, du hast einen Podcast. Geiler Coachen heißt der. Also du hast auch den Mut zu besonderen Namen.
Ja.
Und da kann man schon dran erkennen, der richtet sich vorwiegend wirklich an Coaches selbst. Sicherlich ist das ein oder andere trotzdem auch für Menschen interessant, die keine Coaches sind. Aber an erster Stelle richtet sich der Podcast an Coaches, ja.
Rein theoretisch sind wir so gestartet, Christian. Mein Mann sagt immer, Mensch, der Name stimmt doch eigentlich gar nicht, weil es ist auch für die anderen alle spannend. Also von daher, ich bin ja auch im Marketing bewandert, aber da habe ich mir selber, glaube ich, ein Ei gelegt, dass ich so genannt habe. Also es sollte in weiten Teilen auch für andere spannend sein, aber ja, es war mal gedacht als Fachpodcast für Coaches und Therapeutinnen und Therapeuten auch. Aber mittlerweile bekomme ich halt auch von anderen Leuten zu hören, dass es auch für Menschen, die eben keine Erfahrung haben, total spannend ist. Ich habe zum Beispiel eine Folge Albträume entstressen. Da erkläre ich einfach, wie man mit EMDR selber belastende, wiederkehrende Albträume loskriegt. Das kann auch jeder, der eben nicht eine Ausbildung hat, ne? Und von daher kann man auch so reinhören, aber ursprünglich war es mal genauso gedacht, wie du es gesagt hast.
Okay, also der Name stimmt nicht mehr ganz. Er stimmt. Also zum Beispiel die Folge habe ich mir angehört zu Begleitung von Angehörigen von Depressiven. Da, wenn ich so überlege, die könnte man sich sicherlich auch selbst anhören, wenn man in dieser Situation ist, ja, und gar nicht Coach ist. Okay, also der Name stimmt nicht mehr und das verbindet ja eigentlich fast auch dann den Podcast wieder mit EMDR, weil ganz vieles von dem, was du machst, da kommen ja die Eye-Movements auch gar nicht mehr vor, ne? Da stimmt ja der Name auch eigentlich nicht mehr.
Und das war auch der Grund, warum ich es Geiler Coachen genannt habe und nicht irgendwie EMDR XY Podcast, weil vielleicht ob du Gordon Schönwälder kennst, ist so der Podcast-Held. Und
Ja,
der
ja, ja.
sagte damals zu mir, wo wir überlegt haben, ne, da hat mich überredet, sagt, mach doch einen Podcast, das ist echt wichtig, was du zu sagen hast. Und er meinte dann, ja, und es muss ja nicht nur EMDR sein, zeig den Leuten doch, wie man noch geiler coachen kann. Und ich so, ja, möchte ich gerne. Dachte, das klingt aber eigentlich ganz gut. Warum nehme ich es denn nicht als Name? Ich weiß, es ist nicht die feinste Sprache, aber ich bin bei uns privat zu Hause für authentische Erziehung. Und solche Wörter wie manchmal Scheiße oder geil kommen mir tatsächlich auch aus dem Mund und dann dachte ich mir, okay, es ist für manche abschreckend, das tut mir wirklich leid, aber an sich, das bin halt ich. Und wer das doof findet, der ist auch gut beraten, dann gar nicht da reinzuhören. Von daher ist das schon in Ordnung so.
Okay. Aber in den Folgen wird es nicht ständig der Name gesagt. Also.
Nee, da ist nur am Anfang in dem Intro drin. Ansonsten kommt das Wort, glaube ich, so gut wie nie nochmal vor.
Okay. Sag uns noch, auf welchen Internetseiten findet man was über dich?
Oh, das sind viele.
Okay,
Also
sag uns vielleicht die zwei wichtigsten.
Ja, also gestartet und die wichtigste für mich ist also die Akademie für Neurocoaching. Für alle Menschen, wo sagen, boah, das ist mir jetzt aber zu lang der Name, habe ich extra noch eine Abkürzung. Einfach nur afnc.de, das ist die schöne
Okay.
Abkürzung für Akademie für Neurocoaching.de. Da erfährt man einiges und gestartet bin ich mit kleincoaching.de. Ich finde meinen Nachnamen jetzt nicht so toll, aber ich liebe meinen Mann und ich wollte jetzt auch den gleichen Namen haben. Von daher, wir heißen halt jetzt alle klein. Drum heißt eben meine Seite kleincoaching.de und das ist tatsächlich die Seite, wo man extrem viel, auch die ganzen Fachartikel, die ich geschrieben habe, die sind vor allem erstmal nur noch da, über die 17 Jahre zu finden. Und da kann man einfach ein bisschen was auch zu mir und zu meiner Arbeit finden. Und ansonsten habe ich mit coachdeinglück.de noch eine Seite, wo ich EMDR als Selbstcoaching-Tools auch einfach verkaufe. Ich wollte einfach, dass Menschen, die das selber machen wollen, die aber vielleicht gar nicht sich das auch leisten können, zu einem Coach zu gehen, auch die Chance haben, das zu tun. Und da gibt es eben so eine Box, wo eben die Musik drin ist und da ist dann auch so eine Kugelbahn drin, wo man so mit Links-Rechts-Impulsen über die Augen, die Hände und wenn man dabei geht, den Körper erleben kann und einiges mehr. Also von daher, das sind so mal die drei wichtigsten, würde ich sagen.
Okay, Dankeschön. Gibt es noch etwas anderes, wenn du noch mal überlegst, über was wir jetzt so gesprochen haben, wo du sagst, ah, das sollte noch mal gesagt werden oder das möchtest du gerne noch so als Abschlussbotschaft mitgeben?
Das sind zwei Sachen. Das eine ist, ich habe ja auch in deinen Podcast reingehört und habe verstanden, welchen Leidensweg oft Menschen haben, die mit Zähneknirschen, Pressen, Kieferfehlstellung und so weiter wirklich betroffen sind davon. Und ich habe auch hier mit EMDR oft gute Erfolge gemacht, wenn es einfach ein Thema ist, was auch mental noch dahinter hängt oder wenn einfach Verspannungen, also wenn ich Stress habe, spanne ich ja Muskeln an. Das kann ja auch ein Problem dort sein. Und von daher wollte ich einfach nur den Hinweis geben, wenn man hier Probleme hat, ich meine, schlimmer wird es dadurch nicht. Entweder es wirkt halt nicht oder es wird besser. Also von daher einfach zu überlegen, ob man sich einfach mal eine EMDR-Musik anhört, während man diese Verspannung im Kiefer wahrnimmt. Oder einfach mal wirklich, die müssen ja nicht zu mir alle kommen, aber zu irgendeinem guten EMDR- oder Neurocoach zu gehen, den ich ausgebildet habe, da gibt es auch echt viele tolle. Und einfach mal checken zu lassen, was ist denn da noch dahinter? Weil gerade der Kiefer ist halt schon auch oft emotional sehr beteiligt, wenn einen manche Dinge stressen. Ne? Also das ist mir wichtig, dass ich es so für deine Zielgruppe noch erwähnen kann. Und das Zweite und Letzte ist, EMDR kann vielen Menschen helfen. Und wer immer uns hört, wenn ihr jemanden hört, der Dinge hat, die wahrscheinlich mental sind, wo man nicht genau weiß, wo es herkommt. EMDR hat so einen breiten Abstrahleffekt. Das ist wie wenn ich so einen Stein ins Wasser werfe, das zieht Kreise. Und ganz oft kann ich einfach mit EMDR auch Themen lösen, ohne alles darüber zu wissen. Und von daher einfach diese vier Buchstaben weitersagen. Und wer will, natürlich gerne es auch lernen. Je mehr Leute es können, umso mehr Menschen können wir helfen.
Wunderbar, vielen Dank. Ich finde es auf jeden Fall auch heute wieder deine Leidenschaft zu spüren. Der Funke springt über. Ich denke mal nicht nur bei mir, sondern bestimmt auch bei vielen Hörerinnen und Hörern. Und ja, wirklich da ganz, ganz vielen Dank für den Einblick in deine Erfahrungen und in deine Arbeit, wo ja wirklich vieles dabei ist, was man eigentlich erstmal nur bei dir bekommt. Schon sehr interessant. Dankeschön, Tanja.
Ich danke dir, Christian.
Liebe Hörerinnen und Hörer und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.